Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Inwieweit revolutioniert 3D-Druck die Stadtlogistik? Ich spreche heute mit der Geschäftsführerin Frau Zeichert von der LAT-Gruppe. Guten Tag.
Hallo, herzlichen Dank.
Sie sind Geschäftsführerin dieser LAT-Gruppe mit Hauptsitz in Berlin. Welche Produkte und Leistungen bieten Sie aktuell an?
Wir sind bei LAT in zwei Geschäftsbereichen unterwegs. Einmal im Bereich Infrastruktur rund ums Gleis, klassische Kabelmontage, Stromschiene, wir sind die in Orange. Und in einem zweiten Bereich, das ist im Fahrzeug, Fahrzeugtechnik, da sorgen wir im Bereich Sicherheit mit Videotechnik und Beschallungsanlagen für den sicheren Betrieb. Und inwieweit ist da die additive Fertigung zu Hause? Da eher in dem zweiten Bereich, und zwar immer dann, wenn es um eine schnelle und flexible Herstellung von Ersatzteilen geht.
Und was motiviert Sie bei dem Thema? Also was sind so die Vorteile von 3D-Druck, von dieser additiven Fertigung? Also ist 3D-Druck gleich additive Fertigung? Gibt es da Unterschiede oder ist das eins?
Aber ich glaube, nicht immer. Und immer dann, wenn es mehr wird, dann wird es eine Fertigung. So habe ich es mir selbst erklärt. Der 3D-Druck ist für uns besonders spannend, weil wir sehr flexibel agieren können und weil der auch für kleinere Stückzahlen auf jeden Fall Sinn macht. Wir sind ein Systemhaus, klassisch. Das heißt, wir stellen keine großen eigenen Produkte her, aber eben Verbindungsstücke. Meistens sehr passgenau und an die Wünsche unserer Kunden angepasst. Das bedeutet, oft sind nicht 10 Teile gleich wie die nächsten 10. Und genau da kommt der 3D-Druck ins Spiel, denn wir können kleine Veränderungen darstellen, wir können genau nach den Kundenwünschen arbeiten und wir sind nicht an große Auflagen oder große Produktionsstückzahlen gebunden. Die zweite Komponente, wenn ich die noch hinzufügen darf, ist die Flexibilität. Es geht mittlerweile unheimlich schnell, kleine Komponenten und kleine Teile herzustellen. Wir haben da gelernt, normalerweise hätten wir sowas dann in Asien produzieren lassen. Ach, allein die Lieferzeit dauert jetzt hier schon länger als die Herstellung, wenn wir in Brandenburg oder eben mit einem Partner in Berlin zusammenarbeiten.
Wir haben ja erst gerade eine kleine Führung mal gemacht hier. Und da haben Sie mir so einige Teile gezeigt, die im Einsatz kommen. Können Sie mal so ein Beispiel erwähnen, wo diese additive Fertigung, wo 3D-Druck bei Ihnen in Erscheinung tritt? Mal so ein Teil, damit das Ganze für die Zuhörer auch etwas greifbarer wird.
Okay, gerne gleich zwei Beispiele. Das eine kommt aus dem Bereich Innovation, das zweite dann aus dem Bereich Produktergänzung, würde ich es mal nennen. Immer wenn wir Innovationen umsetzen, arbeiten wir sehr eng mit dem Kunden zusammen und haben eben auch besondere Vorstellungen. Zuletzt haben wir mit der BVG auf der U55 eine Fahrgastzählung realisiert über Video. Und da ging es eben auch um die Anzeigen am Bahnsteig. Es war ein denkmalgeschützter Bahnsteig mit sehr hohen Anforderungen, auch von der Seite des Architekten her. Da konnten wir sehr schnell und sehr präzise umsetzen, was unser Kunde von uns gewünscht hat. Es waren 4 Anzeigen. Normalerweise hätten wir in der Menge überhaupt nicht produzieren können. Fahrgastanzeigen technisch gibt es da ganz tolle Modelle von den großen Herstellern, klar, aber in diesen Maßen gab es eben nichts, auf was wir hätten aufbauen können. Deshalb haben wir dann die ganze Anzeige im 3D-Druck realisiert. War für uns eine Premiere. Normalerweise hängen wir eher in dem Ersatzteilbereich. Hat aber wirklich gut geklappt und die Vorstellungen auch optisch vom Kunden konnten wir eben 1:1 umsetzen. Der zweite Teil, den ich angemerkt habe, das ist der Ersatzteilbereich. Und da haben wir auch gerade in der Werkstatt was Schönes gesehen. Manchmal ist es eben so, dass Fahrzeuge generell, auch gerade im Bus- und Bahnbereich, ist da wenig Platz. Es werden viele Komponenten nebeneinander angereiht. Und wenn dann was zugebaut wird oder in der Nachrüstung dann nochmal ergänzt wird, wie zum Beispiel eine Klimaanlage, die dann vor der Kamera hängt, dann kann die Kamera nichts mehr sehen. In der Werkstatt haben wir es uns vorhin angeschaut. Das ist ein ganz kleines Zwischenelement, auf was die Kamera dann aufgesetzt wird, damit sie wieder den kompletten 360-Grad-Blick des Fahrzeugs schafft. Warum wir da auf 3D-Druck stehen, ist vielleicht nicht für alle einleuchtend, aber wir haben sehr hohe Auflagen im Bahnbereich. Wir dürfen nur mit bestimmten Materialien arbeiten. Wir dürfen auch nicht viel mehr Platz wegnehmen, als wir unbedingt müssen. Und so konnten wir es sehr gut vereinbaren. Also sowohl den Auflagen gerecht werden, brandschutztechnisch in der Norm bleiben und ein sehr leichtes Ersatzteil verwenden, was eben dann nachher im Betrieb der Fahrzeuge auch wieder eine Rolle spielt, denn Gewicht im Fahrzeug mag auch nicht jeder.
Verstehe. Okay. Das heißt, Sie haben das relativ kurzfristig bestellt und das kam dann einen Tag oder zwei Tage später bei Ihnen an? Oder wie kann man sich das genau vorstellen? Weil man muss das ja erstmal in die Software des 3D-Druckers letztendlich integrieren, implementieren, sodass der 3D-Drucker dann auch wirklich weiß, was wird geprintet, was wird ausgedruckt.
Ja, genau. Also wir arbeiten da mit verschiedenen Dienstleistern zusammen, in dem Fall auch mit einem kleinen Familienunternehmen in Brandenburg. Da wurde sehr pragmatisch einmal zusammen besichtigt, also anhand von Fotos, auch digital, und eine Zeichnung erstellt, die von uns aus der Planung schon skizziert war, aber die haben es dann selber erstellt. Und ich glaube, den ersten Prototypen hatten wir nach 9 Tagen bei uns liegen. Also ich finde, verhältnismäßig schnell ist.
Wow, wow. Und was hindert Sie daran, selbst so einen 3D-Drucker bei sich hier hinzustellen, in die Basis, in die Quelle? Was sind da so die Nachteile oder warum haben Sie es bis dato noch nicht gemacht? Warum kaufen Sie sich das extern letztendlich ein?
Ach, ich würde mir so viele Sachen so gerne kaufen. Aber ich bin selbst Elektroingenieurin und mich fasziniert die Technik total, auch schon seit 15 Jahren. Ich durfte vorher in einem großen Konzern arbeiten, in der Verpackungsproduktion. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich vor diesem Gerät stand. Ich fand es wirklich genial. Aber es gab auch in einem großen Konzern nur 3 Leute, die den 3D-Drucker bedienen konnten. Also da war, das ändert sich natürlich auch, aber doch eine hohe Expertise notwendig, um es alles richtig einzustellen, auch um Zeichnungen, wie Sie vorhin schon genannt haben, anzufertigen. Die können wir in einem kleinen Familienunternehmen so nicht unbedingt nur für diesen Bereich vorbehalten. Bei uns ist jeder multifunktional unterwegs, möchte ich mal sagen. Also wir haben wirklich tolle Monteure, die vieles können, aber jemanden nur dafür abzustellen, können wir im Familienunternehmen nicht. Der zweite Punkt ist, es ist doch eine große Investition. Und wenn wir so eine Investition tätigen, dann möchten wir auch vorher wissen, dass die zumindest 80% ausgelastet ist. Da sind wir einfach noch nicht. Also wir tasten uns Schritt für Schritt sehr gesund an die Technik dran, arbeiten mit tollen Partnern, aber haben jetzt noch nicht unbedingt die Absicht, das hier alleine zu betreiben.
Was braucht letztendlich diese additive Fertigung noch, um den internationalen Durchbruch zu bekommen und zu erlangen? Wo stehen wir da aktuell? Wie würden Sie das einschätzen?
Also auf unsere Branche bezogen sind wir auch dank den Bemühungen der letzten Jahre der Deutschen Bahn einen großen Schritt weitergekommen. Die Hemmschwelle ist auf jeden Fall deutlich niedriger, dass ich auch merke, dass auch meine Techniker am Tagesgeschäft sagen, Mensch, könnten wir nicht, wir brauchen da nur ein kleines Ersatzteil, wollen wir nicht mal fragen, ob man das im 3D-Druck herstellen kann. Das ist positiv zu vermerken. Wenn wir jetzt in eine andere Branche und mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, Richtung Medizintechnik, da geht schon deutlich mehr. Da werden ganze Organe im 3D-Druck getestet und auch umgesetzt. Und da muss ich sagen, sollten wir vorsichtig sein, dass wir unseren Wettbewerbsvorteil als Land dort nicht verspielen. Also ich glaube, wir benötigen deutlich mehr Incentive, auch sogenannte Hubs, wo wir gemeinsam in Netzwerken zusammenfinden, Geräte teilen, eben auch nochmal die Software-Seite abdecken. Da vielleicht das Verständnis, dass auch das KMU oder viele KMUs, die wie wir arbeiten, zwar Bedarf haben, aber nicht die einzelne Expertise vorbehalten können. Das heißt, die Zeichnungen, wie sie dann am Ende, also die Vorbereitung, bevor der Druckprozess überhaupt losgeht, die liegt ja nicht bei uns. Und auch die Geräte selbst. Ja. Wir hatten drüber geredet, so ein Netzwerk oder ein Hub wäre perfekt.
Das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Ich frage mich halt, macht es überhaupt Sinn für ein KMU selbst, so eine 3D-Druckfertigung in-house bei sich im Unternehmen da rein zu investieren? Oder macht es nicht mehr Sinn, so ein Hub in Berlin aufzusetzen oder verschiedene Hubs, abhängig von den Schwerpunkten, wo verschiedene Unternehmen und KMUs daran partizipieren können?
Es macht auf jeden Fall aus meiner Sicht mehr Sinn, dort in Netzwerk zu denken, denn wir hätten dort die Synergien, wir können uns untereinander austauschen und ja auch beflügeln. Was stellt ihr her, wie funktioniert es, wie lange dauert es? Also Inspiration ist da ein großes Thema, aber auch die Learnings. Was ist schiefgelaufen, wie kann man es besser machen? Wo haben wir vielleicht nicht ausreichend vorgedacht in der Planung? Wäre aus meiner Sicht total positiv, wenn sich viele Firmen zusammentun. Der zweite Punkt, und da denke ich natürlich als Familienunternehmen, ich werde mir keinen 3D-Drucker zulegen, wenn wir nicht eine 100%ige Auslastung haben. Und davon sind wir noch weit entfernt. Sind typischerweise aktuell Ersatzteile, die uns im laufenden Betrieb auffallen, wo der Zeitdruck enorm hoch ist und die Anforderungen so individuell, dass es sich nicht lohnt, in der Masse zu produzieren. Da finden wir die Technik aktuell sehr spannend.
Sie hatten mir erst bei dem Rundgang mal so ein Beispiel gezeigt, ne? Was war das genau? Also da hatten Sie innerhalb kürzester Zeit so einen Ersatzteil bestellt. Was war da der Vorteil und um welches Ersatzteil ging es da genau?
Genau, sehr plakatives Beispiel. Oft ist es so, in den Fahrzeugen haben wir deutlich weniger Platz, als wir gehofft haben. Meistens in der Nachrüstung wird da nochmal Technik verbaut, die in der Planung so vielleicht nicht angedacht war. In dem besonderen Fall war es dann so, dass ein Monitor plötzlich in das Kamerabild reingeragt hat, weil die Klimaanlagentechnik nachgerüstet wurde. Es ging eigentlich nur um wenige Zentimeter, damit die Kamera 360 Grad des Fahrzeuges erfassen kann. Und ich nenne es jetzt mal einfach Zwischenplatte. Ja, früher hätte man es vielleicht mit dem Holzkeil gelöst. Das geht nicht, auch schon allein aus brandschutztechnischer Sicht nicht. Aber wir haben dann diesmal gesagt, okay, wie machen wir es? Wenn wir es aus Metall herstellen, wird es sehr schwer. Das hat im Fahrzeugausbau null Vorteile. Auch dann später im Verbrauch keine. Und zum anderen mussten wir natürlich allen Normen entsprechen, wir müssen ja auch die Auflage erfüllen. Also immer, wenn wir am Gleis sind und in Fahrzeugen, natürlich ist da Brandschutz oberstes Gebot. Das war so für uns im 3D-Druck erstaunlich leicht zu lösen, weil wir mit dem Unternehmen, was es für uns hergestellt hat, die Situation betrachten konnten, die Form wirklich sehr passgenau hergestellt haben und im Ergebnis die Kamera eben diese 5 Zentimeter mehr gewonnen hat durch diese Zwischenplatte und dadurch die gesamte Optik oder die gesamten 360 Grad, der ganze Winkel wieder voll zu erfassen war, ohne dass das Bild gestört wurde.
Wie viele Teile haben Sie bestellt davon? Hat es sich überhaupt gerechnet für das Unternehmen? Und wie lange haben Sie dafür gebraucht, um Ihnen das zu liefern?
Ja, also gerechnet hat es sich dank der 3D-Drucktechnik, muss man ganz klar sagen. Wir haben 60 Teile, glaube ich, bestellt im Schnitt jetzt. Vorher hätten wir wahrscheinlich etwa mindestens 5.000 bestellen müssen, damit Sie es überhaupt herstellen. Also allein die Form zu machen, rechnet sich sonst nicht. Und der zweite Punkt ist die Flexibilität und dieser Aspekt Zeit. Also wir haben ein Vorgespräch geführt, 10 Tage später stand der Prototyp bei uns und innerhalb von diesen 2 Wochen von Besichtigung bis Umsetzung hatten wir die Stückzahl hier komplett. Normalerweise hätten wir sowas doch eher aus Richtung Asien liefern lassen und da wäre die Lieferzeit allein 6 Wochen gewesen. Das heißt, wir haben Zeit gespart, wir haben eine super Lösung gefunden, die kosteneffizient funktioniert hat und der Aspekt, der auch nicht zu unterschätzen ist, dieses Stück ist sehr leicht. Und hat, ich glaube, nur ein paar Gramm zum Gesamtgewicht beigetragen und dadurch eben auch den Vorgaben des Kunden entsprochen.
Wow. Und wenn ich mich jetzt mir die Frage stelle, es ist ja im Endeffekt ein Zusammenspiel zwischen der Software- und der Hardware-Komponente, so eine additive Fertigung mithilfe eines 3D-Druckers. Diese Unternehmen, die Sie angefragt hatten, haben die solch eine Software, um letztendlich die Hardware entsprechend das zu printen, auszudrucken oder nicht? Weil je mehr Spieler man am Markt hat, je mehr Ansprechpartner man hat, desto komplizierter und komplexer wird ja das Thema.
Ja, und dann geht es natürlich auch um das Thema Fehler. Also die technische Zeichnung muss natürlich perfekt sein und so penibel, dass das Element oder dieses Ersatzteil am Ende auch so rauskommt, wie man sich vorgestellt hat. Ja, kennen wir an der Baustelle aber auch nicht anders. Wenn man Planung und Umsetzung trennt, dann führt es oft zu Themen und Problemen und auch zu einer unnötigen Schuldzuweisung. Also das ist dann nicht mehr zielorientiert. Wir haben diesmal und auch die letzten Male immer mit einer Firma gearbeitet, die beides aus einer Hand liefert. Das ist für uns sehr wichtig. Und ich würde auch immer dafür plädieren, wenn es eine Art Hub gibt oder ein Netzwerk, was zusammen eine Technik benutzt, dass eben diese Leistung dort mitgedacht wird. Aus meiner Sicht sollte sowas nicht getrennt werden. Es geht schon allein auch um die Auslastung, denn jemand, der die technische Zeichnung erstellt, kann natürlich auch schnell zum Flaschenhals werden. Wenn es aber vernünftig geplant ist, kann gezeichnet werden, während produziert wird und dann kommen wir zum besten Ergebnis, nämlich die Technik läuft 24 Stunden. Dann rechnet sich die auch sehr schnell.
Das heißt, wir haben dann also so ein Hub für die additive Fertigung, besteht dann aus eine Abteilung, die die Hardware-Komponente übernimmt und im Dachgeschoss des gleichen Komplexes haben wir dann die Software, die passende Software-Komponente dementsprechend. Ja, kann man das so sehen?
Genau, ein bisschen wieder bei der traditionellen Produktion. Da muss man ja auch nicht immer alles trennen. Eigentlich sind da die Planer, die technischen Zeichner und eben auch die es dann am Ende die Linie, die Produktion, sitzen ja auch zusammen.
Inwieweit unterstützt das Ganze die Politik hier in Deutschland? Ich höre ja immer, wir sind bei diesem Thema additive Fertigung Vorreiter ganz weit vorne. Wie sehen Sie das? Also welche Rolle spielt in dem ganzen Zusammenspiel die Politik und unterstützt sie das Thema?
Also schwierig zu sagen. Als Familienunternehmen sucht man sich ja seine Wege so ein bisschen selber. Ich finde es total schade, dass wir eigentlich Vorreiter sind in Deutschland und habe Sorge, dass wir diesen Vorteil aktuell so ein bisschen verzocken, weil es nicht als wichtig genug empfinden wird. Aber wenn wir jetzt auch Learnings sehen aus den letzten Monaten, wo durch Covid es eben extreme Lieferengpässe gab und wir erstmal festgestellt haben, wo es vielleicht doch nicht alles so toll, wenn wir von anderen Ländern 100% abhängig sind, dann wäre die 3D-Fertigung ein Weg, diese Abhängigkeit ein bisschen einzugrenzen und eben sehr spezifisch und Fachexpertise aufzubauen in einem Bereich, wo wir sie später, da jetzt wieder über Infrastruktur gesprochen, definitiv brauchen, immer dann, wenn wir Sachen aufwerten, verbessern oder reparieren wollen. Und da, nur mal mit Sicht auf Berlin und unsere Infrastruktur, auch im Bahnbereich, haben wir auf jeden Fall noch mindestens 30 Jahre Bedarf. Wir haben ja eine gute Grundlage. Wir machen nie alles neu. Es geht im laufenden Verkehr auch gar nicht. Da ist die Technik natürlich sensationell. Ja, über den Tellerrand geguckt, wieder Richtung Medizin. Ich hoffe sehr, dass die Politik den Vorteil erkannt hat und dass wir verstehen, was wir mit der Technik lösen können. Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, da auch mehr Zusammenarbeit zu fordern. Jetzt wieder aus KMU-Sicht gedacht. Es ist ein bisschen schade, dass die Wissenschaft und wir KMUs da noch nicht so richtig zusammenfinden. Viele Unis haben die Technik mittlerweile stehen, erforschen, sie arbeiten in dem Bereich, denke ich auch schon. Aber ein bisschen, das ist mein Empfinden, hinter verschlossenen Türen, der Zugang fehlt. Und auch vielleicht ein bisschen diese Kommunikationsebene. Also wirklich die Werbung, kommt kleinere Unternehmen, kommt doch zu uns und wir machen gemeinsam was. Denn so wie ich die Technik erlebe, passiert sie aktuell da, wo wir im laufenden Betrieb ein Problem haben und eine Lösung brauchen. Und zwar schnell und zielgerichtet. Und ich weiß nicht so genau, wie nah die Wissenschaft an dem laufenden Betrieb oder an diesen Reparaturen dran ist. Ich weiß aber auch, dass wir weit genug von denen weg sind, um nie so zu denken, ach, da kann ich doch mal rübergehen und die Kollegen geben mir eine Lösung. Können wir zusammen testen, was wir im Tagesbetrieb so bräuchten? Finde ich total schade, deswegen ich bin dafür, dass diese Hürde auf jeden Fall gesenkt wird. Da kann auch die Politik den nötigen Rahmen schaffen. Und der zweite Punkt, die Hubs, über die wir jetzt ausreichend gesprochen haben, da gehört Wirtschaft, Wissenschaft und auch die Politik zusammen hin. Da müssen wir gemeinsam denken. Und dann, glaube ich, kommen wir auch zu den besten Lösungen.
Und es ist ja gerade im Gespräch, was ich so gehört habe, in Berlin findet ja gerade solch eine Diskussion statt. Und so ein Hub wurde oder wird ja gerade initiiert, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ist das richtig?
Ja, ich habe das auf den Messen auch mitbekommen. Und wir beobachten es natürlich so ein bisschen. Immer dann, wenn wir es sehen, denken, ah ja, da könnten wir auch mal was ausprobieren, wären wir gerne dabei. Aber auch da wieder das Thema Kommunikation und Hemmschwelle. Natürlich ist die Not auf unserer Seite nicht groß genug, dass wir jetzt sehr aktiv daran gehen. Der Wunsch ist da, aber dann auch wieder die Frage, ja und wie und dürfen wir überhaupt und könnten wir denn? Da sind natürlich die Unternehmen, die aktuell 3D-Druck anbieten, deutlich proaktiver. Die stehen bei uns auf der Matte und sagen, komm, wir gucken uns an, was wir für euch machen können. Am Ende ist es auch die Zusammenarbeit, die sich bereits monetarisiert hat und stattfindet. Wahrscheinlich, weil die einfach einen harten Vertrieb haben. Wow. Ganz, ganz klar mal erklärt, ne? Und warum kann nicht auch die Wissenschaft so eine Form von proaktiveren Vertrieb oder partnerschaftliche Zusammenarbeit forcieren, damit wir da pragmatisch arbeiten. Ja, ich glaube, deswegen mag ich die Technik auch. Die ist eigentlich sehr pragmatisch.
Sehr gut. Um es nochmal zu sagen, was ich jetzt so mitgenommen habe, es ist aktuell in eine klare Trennung zwischen Forschung, Wissenschaft und der Praxis. Also man sollte viel kürzere Wege entwickeln in Richtung Kommunikation, voneinander lernen. In kürzeren Intervallen soll die Forschungswissenschaft auch in Richtung Try and Error gehen, Sachen auszuprobieren. Dann geht man wieder in die Theorie, man schließt sich wieder in einen kurzen Zyklus ein, macht, forscht daran weiter und dann kommt man mit den Ergebnissen raus und probiert es letztendlich aus.
Ja, vielleicht das mal in der Vision dargelegt. Ja, wie stelle ich es mir vor? Eigentlich könnte auf meinem Zwei-Wege-Bagger hinten 3D-Drucker draufstehen. Ganz hart gesprochen, ne? Aber der könnte doch da draufstehen und immer, wenn uns ein Ersatzteil am Gleis fehlt, meistens ist es übrigens sowas wie ein Ersatzteil in einer kleinen Muffe. Ja, wir sprechen ja nicht von riesigen Sachen. Ach, die können wir doch schnell herstellen. Die Baustelle kann weiterlaufen. Die Betra kann eingehalten werden. Der Zugverkehr kann pünktlich fahren. Wie ist es denn aktuell? Wir treffen auf Umstände, ob jetzt im Fahrzeugausbau oder auf den Baustellen, die wir so nicht erwartet haben, weil wir oft, man macht eine Klappe auf und nimmt ein Stück raus, hups, dahinter sieht es anders aus als gedacht. Und dann wird das Projekt erstmal pausiert, weil wir erwarten auf ein einzelnes Ersatzteil. Mhm. Da denke ich eigentlich so, meine Vision wäre natürlich, ach cool, guck mal, hier ist was schiefgelaufen, das fehlt, dieses Teil ist gebrochen, können wir so nicht mehr nutzen. Mach mal 2 Stunden Pause, ich bringe euch es neu. Ja, einfach mal um so eine Zielsetzung. Es sind ja nie technisch komplexe Teile, anders als im medizinischen Bereich. Wir reden hier über sehr schnelle Zeichnungen, schnelle technische Zeichnungen, die wirklich auch, glaube ich, ohne große Probleme dann auch umgesetzt werden können.
Vielen Dank. Haben Sie noch so ein Abschlussstatement für unsere Zuhörer da draußen, was Sie gern senden möchten?
Ach, eher so eine Einladung. Ich glaube, jeder, der da die Expertise mitbringt und sich im 3D-Druck auskennt, der darf gerne mal rauskommen mit uns auf die Baustelle und auch in die Fahrzeugausstattung, weil wir natürlich jetzt gerade am Anfang stehen und erstmal für uns feststellen, ach, da geht ja was. Aber ich bin mir sicher, da geht noch viel mehr. Und wer es mal von der anderen Seite, also aus der Praxis heraus sehen möchte, den lade ich herzlich ein, uns bei LAT mal zu besuchen, gemeinsam zu denken und mehr Möglichkeiten zu schaffen, damit wir in Zukunft noch flexibler, noch agiler am Gleis arbeiten können und auch die Fahrzeugtechnik dann nochmal ein ganz schönes Stück schneller machen.
Super, das war ein schönes Schlusswort. Mir hat es super Spaß gemacht, mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Ich freue mich auf eine Fortsetzung der Podiumsdiskussion mit allen weiteren Experten zu diesem Thema auf der Hypermotion. Und in diesem Sinne nochmal, Frau Teichert, ein großes Dankeschön für Ihre Zeit und Muße hier. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und auf eine schöne Fortsetzung auf der Hypermotion. Auf Wiedersehen.